Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
In den Pfannen zischt's, aus den Töpfen blubbert's heraus, ein cholerischer Koch schreit herum, bei uns geht's heute heiß her. Ich bin Michael Steingruber.
Yes, Chef. Und ich bin Doris Briesching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die köstliche Welt der Serien. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Kulinarik. Von fiktionalen Geschichten, die Einblicke in die Kulissen der Gastronomie gewähren, über entschleunigte Dokus bis hin zu unterhaltsamen Wettkämpfen am Herd.
Ja, und damit wir uns da nicht die Finger verbrennen, haben wir einen Experten an der Seite. Bei uns im Studio ist Kevin Recher. Er ist Kulinarik-Redakteur bei uns beim Standard. Hallo, lieber Kevin.
Servus und hallo und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Kevin, die Kulinarik-Serie schlechthin ist zurzeit sicher The Bear. Seit 14.8. gibt es die dritte Staffel auf Disney Plus zu sehen. Für alle, die die Serie nicht kennen, kannst du uns mal erklären, worum es da geht?
Ja, in The Bear geht es um das gleichnamige Restaurant, beziehungsweise kann man sagen Sandwichladen. Und das wird geführt von Carmi. Carmi ist eigentlich ein Top-Sterne-Koch der internationalen Küchen und übernimmt dann quasi The Bear, beziehungsweise diesen Sandwichladen von seinem verstorbenen Bruder. Also sein Bruder hat Suizid begangen und er übernimmt das mit all seinen Schulden einer sehr chaotischen Küchengang und natürlich sehr viel Drama und vor allem auch sehr viele Traumata.
Grundsätzlich kann man sagen, es ist ja doch relativ special interest. Die Serie ist aber total erfolgreich. Kevin, was macht den Hype aus um die Serie?
Also ich will jetzt nicht sagen, Jeremy Allen White in der Hauptrolle, vor allem weil er sich vor kurzem für Kevin Klein ausgezogen hat. Ich meine, das ist natürlich ein Pluspunkt, hat mit der Serie nichts zu tun, aber natürlich macht das auch den Hype aus. Man muss sagen, dass sehr viel einfach damit zu tun hat. Ich glaube jetzt gar nicht, dass das Gastronomische so im Zentrum steht, warum das so beliebt ist, sondern ich glaube, das trifft einfach den Zeitgeist, dass es sehr viel um Mental Health geht, weil Jeremy Allen White spielt Carmi, der wirklich von dieser Sterneküche so traumatisiert ist und auch mit seiner Familie so viele Probleme hat, dass das immer wieder aufgegriffen wird. Und ich glaube, dass das einfach für eine gewisse Zielgruppe, vor allem für die junge Zielgruppe, extrem interessant ist, dass Mental Health einfach so einen relevanten Stellenpunkt hat, aber auch, dass das aufgegriffen und gezeigt wird. Gleichzeitig sind auch die ganzen Nebencharaktere extrem liebenswert, skurril. Man hasst sie teilweise, aber am Ende findet man extrem super. Also da gibt es die Ayo Edebiri, ist ja sowieso so eine Gen Z Girl, die jeder feiert, also die spielt nämlich die Sous-Chefin von ihnen.
Süß?
Also, ja, mein Französisch ist leider nicht sehr gut.
Sie ist süß.
Ich habe Süß-Chefin.
Das auch.
Eine Süß-Chefin. Ja, sie ist die Süß-Chefin.
Ach so. Genau, die Süß-Chefin. Dann gibt es auch noch den Patissier, der irgendwie in der ersten Folge irgendwie nichts drauf hat, aber von sich heraus irgendwie versucht, so quasi sein eigenes Imperium aufzubauen und sich selbst dann an sich selbst arbeitet und wirklich auch Erfolg hat. Also es ist auch eine Geschichte, die trotz des Chaos, trotz der Traumata, die man hat, am Ende irgendwie ein bisschen so viel gut transportiert, dass irgendwie trotzdem alles irgendwie gut geht, wenn man irgendwie zusammenhält. Und es zeigt auch vor allem, die erste Staffel ganz gut. In der ersten Staffel irgendwie kommt man vor, jeder hasst einander. Also die hassen sich in der Küche, sie schreien sich die ganze Zeit an. Und am Ende irgendwie, und vor allem dann in der zweiten Staffel, alle sind irgendwie ein bisschen positiver gestimmt und sie mögen sich und es entstehen irgendwie Freundschaften. Und es ist irgendwie auch eine coole Message, dass eben trotz des Chaos, aus der Scheißwelt da draußen, irgendwie wenn man ein bisschen zusammenhält und ein paar Freunde hat, dass eigentlich alles ganz gut ausgeht.
The Bear ist eigentlich Ted Lasso in der Küche, kann man sagen, oder?
Ich habe es mir auch gedacht, also mit dem Feel-Good, weil Ted Lasso, ich bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber Ted Lasso war einfach so nett zum Anschauen wegen diesen ganzen Charakteren und The Bear ist ja im Endeffekt ein bisschen das in der Küche.
Die erste Staffel von The Bear kam 2022 heraus. Ich habe mich gefragt, vielleicht hat da auch irgendwie Corona was damit zu tun mit dem Hype, weil das war ja eben eine Zeit nach den vielen Lockdowns, wo man nicht ins Restaurant gehen konnte.
Das auf jeden Fall, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Leute so ausgehungert waren, darauf zu wissen, wie es hinter den Kulissen in der Küche ausschaut. Aber ich glaube eben, was ich schon angesprochen habe, dieses Mental Health Ding, weil man war doch sehr lang zu Hause eingesperrt. Viele Personen waren auch alleine und ich glaube, dass das vielleicht wirklich so ein Knackpunkt war, warum auch das so beliebt war.
Du hast jetzt schon angesprochen, gerade in der ersten Staffel hassen sich alle. Diese Küche wird wirklich so als toxischer Arbeitsplatz skizziert. in den weiteren Staffeln verbessert sich das dann, aber so richtig harmonisch, finde ich, wird es nie. Irgendwie, es gibt immer diese Konflikte. Ist das ein überholtes Klischee, dieser raue Ton in der Küche, oder ist das noch Realität?
Also ich glaube, dass jetzt einige sagen würden, es ist ein Klischee, einfach nur um nach außen zu transportieren, dass es nicht so ist. Also ich glaube, die Klischees kommen nicht von irgendwo her. Und man hört das wirklich in allen, also ab einer gewissen Stufe von Sterneküchen hört man einfach diese Gerüchte. Man hört solche Gerüchte natürlich auch in Wien, wo es cholerische Küchenchefs geben soll. Es soll auch Situationen geben, wo Pfannen fliegen. Das kann man nicht nachweisen, ohne dass da wirklich jetzt jemand an die Öffentlichkeit tritt. Aber zum Beispiel habe ich auch mit Tim Raue mal gesprochen. Und Tim Raue war da sehr outspoken, was die Sterneküche betrifft und wie da der Umgang ist.
Was sagt er?
Er sagt, er ist quasi so aufgezogen worden mit Stress, aber auch mit Schlägen, mit Pfannenwerfen etc. Und das war quasi seine Prägung und das hat er auch als Küchenchef dann weitergegeben. Also er hat auch seine Angestellten dann angeschrien und angepöbelt und im Endeffekt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann in den Missbrauch geht, aber wirklich, er war ein Arschloch als Küchenchef, hat er selbst gesagt. Und er hat auch dann erzählt, dass er wirklich jahrelang dann Therapie gebraucht hat und Coaching, um das quasi dann abzutrainieren, weil das war quasi seine Jugend, war einfach nur Gewalt in der Küche und das hat er dann weitergegeben. Und es gibt ja auch andere Fälle, die bekannt worden sind. Es gibt den deutschen Sternekoch Christian Jürgens, der wirklich dann auch wegen auch sexuellen Missbrauchs in der Küche, glaube ich, gekündigt wurde. Es muss Horror sein, in so einer Küche zu arbeiten. Aber es gibt natürlich auch junge Köche, zum Beispiel der Lukas Mraz und so, die daran arbeiten, dass es eben nicht mehr so ist, weil viele Leute wollen in die Sterne-Gastronomie, aber sind halt abgeturnt von solchen Sachen, vor allem halt leider auch Frauen.
So sehr wie bei The Bear steht das Thema Kulinarik ja selten im Zentrum fiktiver Serien, aber es gibt trotzdem viele Produktionen, in denen Gastronomie eine Rolle spielt. Welche, Kevin, stechen für dich als Experte da besonders hervor?
Ich habe ein bisschen überlegen müssen und dann ist mir erst zuerst eingefallen SpongeBob SquarePants.
Ja.
Stimmt das überhaupt? Aber doch, es spielt eigentlich hauptsächlich in der Krossen Krabbe und SpongeBobs Traum ist es, Burgerbrater zu sein und das ist quasi die Errungenschaft seines ganzen Lebens, ist dort im Endeffekt Burger zu braten und das ist schon ein sehr zentraler Punkt dieser Serie. Dann weitergedacht ist natürlich auch Bob's Burger, dann wenn man bei den Burgern bleibt, natürlich auch eine Show, wo Gastronomie sehr zentral ist, also die für alle, die es nicht kennen, Bob's Burger geht um eine Familie, die halt eine Burgerbude betreibt, aber im Endeffekt ist das so ein bisschen wie die Simpsons, einfach die Erzählung von einer ganzen Familie.
Auch eine Comicserie,
genau.
Muss man dazu sagen. Ja.
Dann ist mir noch eingefallen, zufälligerweise, weil mein Freund am Wochenende gerade Gilmore Girls geschaut hat und Luke Steiner natürlich dort auch eine sehr zentrale Rolle spielt, also nicht nur Luke selbst, Inhaber, sondern auch halt, sie gehen jeden Tag essen, irgendwie kommen vor für Hunderte von Dollar, trinken 10 Cafés am Tag und sind im Endeffekt, wenn sie nicht zu Hause sind, eben in diesem Café drinnen. Das sind irgendwie die ersten, die mir dann eingefallen sind. Aber ansonsten sind mir auch noch Sachen eingefallen, die jetzt gar nicht gastronomisch zu tun haben, sondern auch wo Essen an sich einfach so eine zentrale Rolle einnimmt. Nämlich die Golden Girls haben ja im Endeffekt den Cheesecake irgendwie, also nicht berühmt gemacht, aber das war auch so quasi das fünfte Golden Girl war im Endeffekt der Cheesecake, wo sie am Abend dann einmal dann ein Stück Cheesecake gegessen haben. Und das war, finde ich, auch irgendwie so ein Teil, der irgendwie auch in diese Diskussion jetzt reinpasst, mit Essen und Gastronomie in eine TV-Serie.
Ja, oder ganz wichtig, der Kirschkuchen, Twin Peaks. Mir ist eingefallen, ich habe auch darüber nachgedacht, Roseanne ist mir eingefallen, die ja dann irgendwann mal ein Lokal aufmacht. Oder King of Queens, der Sandwich.
Genau.
Kultiviert hat, ja, und verehrt hat.
Mir sind noch Two Broke Girls eingefallen, die auch in so einem New Yorker Diner arbeiten. Und dann habe ich was ganz Skurriles entdeckt, nämlich Samurai Gourmet auf Netflix. Eine sehr skurrile.
Ja, mit Menschen oder mit?
Ja, mit Schauspielern. Und es geht um so einen pensionierten Typen, der immer essen geht und so ein alter Ego, ein Samurai hat. Weiß ich nicht, ob man das aus einem europäischen Kontext so gut versteht. Also der Trailer wirkt super skurril.
Klingt spannend.
Kevin, du hast jetzt schon Luke Steiner erwähnt von den Gilmore Girls. Restaurants und Cafés spielen auf alle Fälle eine große Rolle in den Serien. Und manche dieser fiktiven Orte erreichen sogar Kultstatus. Was steckt denn da dahinter? Wieso ist das so wichtig?
Ich habe eh schon gesagt, das ist quasi so ein zweites Wohnzimmer. Und unsere Kollegin Ricarda Oppis hat einen super Artikel drüber geschrieben, also unbedingt nachlesen, über den dritten Ort. Also das Lokal oder die Gastronomie kann auch ein Fitnessstudio sein, aber sind wir uns ehrlich, wir gehen lieber irgendwas trinken oder essen als ins Fitnessstudio, ist der dritte Ort. Das ist also der Ort, wo man nicht wohnt und nicht arbeitet und das ist quasi dann der andere Ort, wo man am meisten Zeit in seinem Leben verbringt. Und es ist ja, wie gesagt, ein Café oder ein Gasthaus. Und da fühlt man sich einfach wohl, da geht man gern hin. Das ist einfach so ein Happy Place. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, das dann auch in den Serien dann zu repräsentieren, wo sich auch die Leute wohlfühlen. Und vor allem das Ding ist, es hat nicht nur diesen Faktor, sondern auch Storyline-technisch. Natürlich ist das auch logisch, wenn du in einem Lokal sitzt, weil du einfach neue Charaktere einführen kannst. Du kannst neue Storylines einführen, wo die Leute interagieren. Und ich glaube, das ist einfach von der Dynamik her und von der Dramaturgie her auch ein wichtiger Ort, wo mehrere Leute zusammenkommen können.
Und welche Orte stechen da besonders hervor in Serien?
Naja, das bekannteste ist, glaube ich, Central Perk in France. Ich glaube, die sind einfach die meiste Sendezeit in diesem Café und dann taucht Bruce Willis auf oder alleine Jennifer Anistons Einführung in die Serie war ja als Braut in diesem Café. Also ich glaube, das Central Perk ist, glaube ich, so das the most iconic place, wo man isst und trinkt.
Aber bei Sex and the City waren sie ja auch. Aber die haben nichts gegessen dort, die haben nur gesoffen eigentlich, ja. Oder?
Aber sie waren sehr viel am Essen. Also ich habe dann auch überlegt, wenn sie nicht gerade Sex, also so viel Sex haben sie, glaube ich, gar nicht gehabt in der Serie, aber sie waren eigentlich immer nur irgendwo essen, um über ihre Probleme zu reden.
Ja. Und die Magnolia Bakery, die gibt es ja wirklich und die wurde dann auch überrannt, nachdem die da in der Serie vorkam, kann ich mich erinnern.
Die Serienfiguren scheinen jedenfalls treue Stammgäste zu sein. Ist das heute auch noch ein relevantes Konzept? Hängen die jungen Leute auch immer im selben Lokal ab, also sprich der dritte Platz?
Aber ich kann das ja auch zurückgeben. Ihr habt ja auch einen Stammbeißler, sondern es geht ja nicht nur um die Jungen, oder?
Ich habe keines. Also im Sinne jung, bitte.
Natürlich seid ihr jung.
Wir sind jung, aber ich habe keinen Stammbeißler.
Ich auch nicht.
Weißt du, was mein dritter Platz ist?
Bitte.
Das Fitnesscenter.
Wirklich? Okay, Entschuldigung, dann nehme ich den Scherz vorher zurück.
Nein, lass ihn stehen. Stammbeißler habe ich keins. Was ist deins?
Ich gehe sehr gerne ins Savoy.
Oh, okay.
Aber es liegt daran, weil es in der Nähe ist. Das ist natürlich praktisch. Der Spritzer ist noch einigermaßen leistbar und man kann gut draußen sitzen und vor allem Leute schauen.
Aber man braucht immer eine Reservierung. Es ist mittlerweile schwer, da einen Tisch zu
kennen. Du kennst jemanden, was man ja natürlich dann kennt.
Als
Stammgast kennt man dann natürlich schon und dann kriegt man eher einen Platz.
Okay.
Nein, also wir haben sogar auch bei uns im Lifestyle-Ressort auch mit Gastronominnen und Gastronomen für eine Geschichte mal drüber gesprochen, wie das mit den Stammgästen überhaupt ausschaut. Und es ist so, die meisten haben gesagt, natürlich wird es ein bisschen weniger, aber Stammgäste wird es immer geben. Und Stammgäste, selbst wenn es weniger wird, sie tauchen vielleicht ein bisschen seltener auf, weil die Preise eben so enorm gewesen sind. Aber Stammgäste gibt es immer, also da keine Sorge. Und ich glaube, dass die Jungen da nicht anders ticken als jetzt die Älteren, weil wer geht nicht gerne in immer das gleiche Lokal, wenn es ums Eck ist und günstige Preise sind.
Okay, das nimmt also auch nicht ab. Das ist einfach so, das bleibt für immer.
Ich glaube schon.
Gut zu wissen.
Stammgäste für immer. Du hast jetzt schon das Central Perk vorhin erwähnt, Kevin. Was mich da immer so stört, ich weiß, das liegt halt an produktionstechnischen Gründen, aber ich finde das immer so lustig. Das ganze Ding ist voll und nur der allerbeste Platz in diesem Café in der Mitte, die bequeme Couch, ist zufällig frei für die Friends-Protagonisten.
Aber
so unrealistisch.
Ich glaube, es gibt sogar eine Folge, oder was bei How I Met Your Mother, weil die haben ja auch immer den gleichen Tisch.
Ja.
Es gibt dann immer so Folgen, wo sie nicht an diesem Tisch sitzen und dann ist es immer ein Problem und dann ist es ein kleiner Kniff immer in der Geschichte. Also es gibt es auch selten, aber doch, wo sie woanders sitzen.
Dass ein bisschen realistischer wird.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Lieber Kevin, Kochen eignet sich anscheinend auch bestens für TV-Wettbewerbe. Da gibt es vor allem im angloamerikanischen Raum ikonische Formate. Welche muss man unbedingt gesehen haben?
Ich stehe ja voll aufs Backen und ich weiß, Backen ist nicht Kochen, Backen ist ja Chemie, aber es gibt nichts Besseres als Great British Bake Off.
Ja.
Das läuft ja, früher ist das auf BBC gelaufen, ich weiß jetzt gar nicht, wo es jetzt läuft, aber es ist einfach so wholesome, also es ist irgendwie, nur zur Erklärung, irgendwie 10 bis 12 Briten und Britinnen stehen irgendwie 2 Wochen im Sommer in einem Zelt und backen Kuchen und Kekse und die ärgsten Türme aus Kuchen und sind nett zueinander. Also es ist irgendwie nicht so amerikanisch, wo jeder gegen jeden irgendwie kämpft, um 200.000 Euro zu gewinnen, sondern da geht es irgendwie auch ein bisschen um den Zusammenhalt und irgendwie ist das nett und alle freuen sich, wenn irgendwas funktioniert und es ist total dramatisch, wenn der eine Kuchen nicht durch wird oder verbrennt. Und das ist meine absolute, absolute Lieblingssendung. Es gibt natürlich dann auch noch andere Sachen wie Nailed It, wo es irgendwie das Gegenteil ist, wo sehr schlechte Köche kochen oder backen. Dann gibt es Chef's Table, wo es da ein bisschen darum geht, quasi Sterneköche zu porträtieren. Und sonst gibt es natürlich auch noch im deutschen Fernsehen auch sehr viele Sachen.
Aber nicht alle muss man gesehen haben, hoffe ich, weil da wird man nicht fertig, oder?
Genau, man wird ja nicht fertig. Also ich würde GBBO, wie die Fans sagen würden, also Great British Bake Off, auf jeden Fall empfehlen. Und sonst natürlich Hell's Kitchen würde ich sonst empfehlen. Aber da ist halt auch, glaube ich, nicht so die Leute der Stars, sondern der Gordon Ramsay.
Aber was ist mit dem Kitchen Impossible? Das ist ja total beliebt.
Genau, das ist aber auch wieder ein bisschen anders, weil dort keine Normalos im Endeffekt gegeneinander antreten, sondern du siehst halt wirklich die Köche und die Köchinnen gegeneinander antreten. Was aber auch super ist, weil die sollen einmal zeigen, was sie wirklich drauf haben. Weil man denkt sich immer, die stehen dann hinter der Budel und haben 3 Michelin-Sterne und dann sieht man sie einmal ein bisschen strugglen. Das finde ich eigentlich eh ganz cool, weil die nicht immer so reüssieren und irgendwie immer ihren Vierlefanz da präsentieren, sondern wirklich einmal ein bisschen was herzeigen.
Kitchen Impossible ist ein deutschsprachiges Format, eben da gibt es ja auch ganz viele. Vielleicht muss man auch nochmal erklären, was Kitchen Impossible ist.
Kitchen Impossible ist im Endeffekt, ich glaube, der Tim Meltzer ist die Hauptperson und er tritt eben mit anderen Sterneköchen und Sterneköchinnen gegeneinander an und sie müssen gegenseitig Menüs kochen, die sie aber vorher nicht kennen und sie müssen Sachen herausschmecken. Und dann im Endeffekt dann einer Jury vorsetzen und die entscheidet dann im Endeffekt, wer es dann besser kocht. Also da gibt es dann zum Beispiel, aus Österreich waren die Schellhans dabei, der Filippo war glaube ich auch dabei, der Leu Weisgerber, aber sind auch in Deutschen, der Tim Raue war sicher auch schon mal dabei. Und da gibt es immer eine ganze Staffel auf Vox, die dann 10 Folgen lang läuft und dann sind sie auch in verschiedenen Ländern unterwegs. Also das ist ziemlich spannend dann auch anzuschauen.
Und vor kurzem kam auf Amazon Prime eine Serie heraus mit Tim Raue, den du auch schon angesprochen hast. Die heißt Star Kitchen. Worum geht's denn da?
Star Kitchen, ich habe nur die erste Folge angeschaut. Die wollen irgendwie ein bisschen die Realität abbilden. Ich glaube, das hat natürlich auch mit der Bär zu tun, dass man, also nicht, dass der Bär so realistisch ist, aber man hat zumindest gesehen, das ist jetzt nicht so beschönigt. Und Tim Raue, der ja, wie schon erwähnt, wirklich arge Sachen erlebt hat in der Sterneküche, zeigt und unterstützt junge Leute am Weg, nämlich zum Michelin-Stern oder um zum weiteren Michelin-Stern. Und da zeigen sie ja wirklich, welche Struggles sie haben, aber auch wie die Gäste, sie mit den Gästen interagieren müssen und was sie an sich arbeiten müssen, um eben einen Stern zu erreichen. Und einen Stern zu erreichen ist in der Gastronomie schon
nicht so leicht.
Nicht so leicht. Und dann noch einen zu halten und dann noch einen zweiten zu bekommen, ist schon Hardcore-Arbeit. Und das ist, glaube ich, 6 Folgen gibt es und es ist auch ziemlich interessant, dann zuzuschauen.
Das Interessante ist ja, dass es in Österreich eigentlich kein solches Format gibt, beziehungsweise ich kann mich mal erinnern, es hat einmal eines gegeben im ORF, das hat Katharina Strasser moderiert und da haben irgendwie Promis gekocht und das ist aber sowas von untergegangen. Woran liegt denn das, dass das in Österreich niemand schauen will oder dass es nicht funktioniert, dass sich keiner drüber traut oder was hat es damit auf sich?
Ich glaube, dass wir nicht so, die Österreicher nicht so gut sind mit Dramaturgie, wie zum Beispiel die Amerikaner oder die Briten, weil im deutschen Fernsehen funktioniert es. Die sind halt gut geschult und Vox hat ja Sendungen wie Das perfekte Dinner, aber auch andere Reality-TV-Formate und die können das einfach mittlerweile nach 20 Jahren Übung. Aber in Österreich, sie machen immer gleich so eine riesen Show draus, so ein Event und ich finde, das ist dann einfach irgendwie ein bisschen uninteressant.
Theoretisch müsste man ja nur zur Produktionsfirma gehen und sagen, macht's das mit uns, oder? Aber das kostet dann vielleicht zu viel, keine Ahnung, ja, wie auch immer. Ne?
Weil gute Köche haben wir und Köchinnen, also man muss man dazu sagen.
Ich weiß auch nicht, ob die Köche so unterhaltsam sind.
Man muss ja gut casten.
Ich glaube auch, ja.
Naja, vielleicht ist auch ein bisschen die Angst davor, vor laufender Kamera irgendwie nicht zu delivern. Und ich glaube zum Beispiel, das ist auch das Geheimrezept von Tim Meltzer. Wenn da mal nichts läuft, dann ist ihm das wurscht. Mhm. Und wenn du nie im Fernsehen bist oder nur zum ersten Mal, dann willst du halt perfekt sein. Du willst halt abliefern, ja. Du willst halt zeigen, wie gut du bist und da hast du einfach Angst davor zu scheitern. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach dann viele dann irgendwie abtören, da mitzumachen.
Mhm. Also da haben wir noch was zu erfüllen, noch nachzuholen. Es gibt ja auch ausgefallene Formate. Du hast Nailed It schon erwähnt. Was gibt es denn da noch an so Kuriositäten aus der Küche?
Ich war ja ganz großer Fan von Baking Impossible. Das hat glaube ich, nur eine Staffel auf Netflix gehabt. Es war am Anfang, wie ich gedacht habe, what the fuck schaue ich da? Es geht nämlich darum, dass du Backen und Backkunst mit dem Ingenieurswesen verbindest. Und denkst, was? Und das Ding ist, du musst irgendwie Roboter und Statuen und Konstrukte bauen, die funktionieren, aber dann ist der Kuchen noch irgendwie implementiert. Und du schaust es an und denkst dir, was passiert da gerade? Und in der ersten Folge, glaube ich, geht es darum, ein schwimmendes Boot zu machen, das aus Kuchen besteht, aber auch einen Motor angebaut hat, damit es über eine vorgearbeitete, so ein Fluss quasi schwimmen
kann. Oder sowas waren das,
glaube ich. Völlig irre. Und dann gab es, glaube ich, noch so Kettenreaktionsmaschinen, die du kennst, aber die mit Kuchen sind. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, Kuchen als Kleidung, das war jetzt gar nicht so interessant, weil das hat man schon öfters gesehen. Aber sie haben, glaube ich, auch so eine Art Auto gebaut, das über einen Parcours fahren hat müssen, das aus Kuchen bestanden ist. Das war völlig crazy. Und sonst mag ich auch sehr gern, ich habe noch nie eine ganze Folge gesehen, ich sehe immer nur die TikTok-Videos, Ausschnitte, Worst Cooks of America, wo sie einfach Leute zu einem Haufen zusammenschmeißen, die einfach nicht kochen können, wo sie dann wirklich einfach ganze Eier in einen Kuchen verwenden mit der Schale. Oder eine Avocado nicht entkernen, sondern einfach im Ganzen schneiden. Und du denkst dir nur, wie habt ihr bis heute überlebt? Wie?
Und das muss dann jemand probieren, oder was?
Ja, natürlich.
Arm.
Das ist ja immer der Gag, dann irgendwie muss er es ja essen. Das ist ja bei Nailed It auch so, wo der Kuchen einfach der schlimmste Kuchen der Welt ist. Wo er zum Beispiel, irgendjemand hat letztes Mal einen Kuchen bei 100 Grad versucht zu backen. Und dann muss die Jury diesen Gatsch dann essen. Bestes.
Es ist schon sehr lustig, ja, muss man sagen.
Also Baking Impossible hat mir auch sehr gut gefallen. Große Empfehlung für alle. Was ich mich da immer frage, eben du hast schon erwähnt, da muss ein Schiff gebaut werden, das aus Lebensmitteln besteht. Das heißt, es sind zwar Lebensmittel, aber die werden so irgendwie verarbeitet, dass sie nicht mehr genießbar sind. Und es ist doch die extremste Lebensmittelverschwendung. Und ich frage mich generell, wie das dann so bei diesen Wettbewerben ist, auch bei Great British Bake Off. Wer isst all das Zeug oder was passiert mit dem? Also Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Wie ist das einzuordnen?
Ja, sie sind ja nie sehr transparent, wo das Essen hingeht. Also bei Great British Bake Off, das sind ja normale Kuchen. Ich nehme einfach mal an, dass das die Produktion dann einfach verspeist.
Ja, aber es muss auch mal was
eine Kuchen essen. Die das vielleicht dankbar zu sich nehmen,
oder? Das steht ja auch ewig herum. Also das ist ja dann teilweise hat so 30 Grad in Großbritannien und dann musst du so einen Eiskuchen essen, der aber schon halber wegschmiss. Und du musst ja auch, das Ding ist ja bei den ganzen Sachen, man glaubt ja immer bei den Jurys, die bekommen super geiles, warmes Essen. Das Essen steht einfach teilweise stundenlang herum und ist kalt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass vieles einfach weggeschmissen wird, auch wegen so Hygiene-Safety-Sachen, dass sie das einfach gar nicht weitergeben dürfen. Also man glaubt man, oh passt, ich spende es an einen guten Zweck, aber ich glaube, dass du vieles einfach nicht verwenden darfst.
Ja, neben den diversen Wettbewerben gibt es auch noch dokumentarische Formate. Das Highlight für Foodies schlechthin ist, glaube ich, Chef's Table, kann man sagen, oder? Kevin, was macht den Hype aus?
Genau, bei Chef's Table, das ist für die Foodies deswegen so interessant, weil man einfach so einen Blick hinter die Kulissen von wirklichen Promis der Küchenszene bekommt. Da wird zum Beispiel der Massimo Bottura, Pizzeria Francescana in Modena irgendwie porträtiert. Dann ist die Anna Roche dabei, die wir auch mal im Rondo gehabt haben. Die ist ja eine die bekannteste Köchin in Slowenien. Ich habe 2 oder 3 Sternen. Nagel mich bitte nicht fest. Tim Raue war auch dabei. Das zeigt dann wirklich diesen steinigen Weg hin zu dieser Sterneküche. Aber sie zeigen auch, welche Gerichte sie berühmt gemacht haben und was sie wirklich für was sie berühmt sind. Und sie eigentlich schon cool zu sehen, dass es auch ein bisschen so ein intimerer Zugang ist, einfach zu diesen Köchen, die irgendwo weltweit verstreut sind und du dann ein bisschen kennenlernst.
Wie viele Staffeln gibt es da mittlerweile?
Ich glaube, wir sind schon bei der 5. Staffel dabei, aber ich glaube, Tim Raue war der erste und einzige Deutsche bisher.
Ah, ja.
Und ich glaube, da war, wie ich mit ihm im Interview mal geredet habe, sehr stolz darauf, dass er der erste Deutsche war. Und ich so, ja, das kann ich mir vorstellen.
Zu Recht. Was gibt es sonst in dem Bereich noch zu sehen? Wir haben zum Beispiel zu Tisch auf Arte, fällt mir ein.
Das liebe ich ja sehr.
Ja?
Ich war, das ist leider schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob es noch auf Arte zum Streamen gibt, ich war ganz, ganz großer Fan von den kulinarischen Reisen der Sarah Wiener.
Ja, ich auch. Das war so süß. Oder?
Es war irgendwie süß. Süß-Chefin.
Süß-Sendung.
Es war irgendwie ein bisschen so meine Traumvorstellung eines Jobs oder meines Lebens, einfach irgendwie durch irgendein Gebiet in Europa herumzufahren, am besten Italien oder Frankreich. Dann fahrst du zu diesen Bauern und schaust, wie dort was hergestellt wird. Dann nimmst du das mit und gehst zu diesen Bauern und zum Schluss stehst du in irgendeiner Küche und kochst irgendwas Geiles und isst zusammen mit deiner Family and Friends super tolles Essen. Also das war irgendwie
Ja.
Vor allem, sie ist da mit diesem roten Käfer-Cabrio da herumgedüst.
Und dann hat sie immer diese Musik dazu gegeben.
Bestes Live. Ja. Und dann wechselt sie ins EU-Parlament. Ich denke mir, was hast du falsch gemacht? Ja.
Aber zu Tisch muss ich nochmal eine Lanze brechen, finde ich auch so super auf Arte, wo eben verschiedene europäische Regionen kulinarisch porträtiert werden. Österreich gab es da auch mal. Das ist wirklich toll.
Ansonsten kann ich noch die vierteilige Serie Salz, Fett, Säure, Hitze auf Netflix empfehlen mit der Sami Nosrat. Da gibt es nämlich ein Kochbuch dazu, das extrem toll und schön ist. Also die erklärt ein bisschen die Basics auch der Küche. Und in diesen vier Folgen schaut sie einfach diese zentralen Elemente von Essen an, nämlich Salz, Säure, Hitze. Und dann ist sie zum Beispiel in Italien und schaut sich Salz an, wie Focaccia richtig hergestellt wird oder wo der Speck herkommt. Und das ist einfach auch total nett und wholesome und auch so dokumentarisch und kann ich auch sehr empfehlen.
Schön. Dokumentarisch, wenn man so will, sind ja auch Kochsendungen. Das wirkt ein bisschen angestaubt. Angestaubt ist ein Begriff aus der Küche, wie ich jetzt hier elegant einfließen habe lassen, möchte ich betonen.
Mit was eingestaubt?
Mehl. Aber Rezeptformate sind auf Social Media sehr beliebt, oder?
Total. Also das reicht wirklich von den 30-sekündigen, wo du fast schon irgendwie epileptischen Anfall kriegst, weil es so schnell geschnitten ist, bis zu den 25-minütigen Dinner-Vorbereitungen für Friendsgiving. Also du hast wirklich auf Social Media alles dabei. Und das hat natürlich verschiedene Gründe, warum das funktioniert. Natürlich zum einen natürlich, jeder will geiles Essen essen. Zweitens, jeder will irgendwie geiles Essen anschauen. Und natürlich ist diese Ästhetik extrem wichtig, weil nur wenn es schön ausschaut, gehen solche Geschichten überhaupt viral und das ist ja das Wichtigste auch für die Content Creator und Content Creatorinnen. Du willst ja natürlich Reichweite erreichen mit deinem Essen. Also dir ist wahrscheinlich persönlich wurscht, ob das jetzt 10 Hansl nachkochen. Du willst halt, dass du Millionen von Klicks erreichst und deswegen muss es schön ausschauen. Der andere Punkt ist, wie das funktioniert, ist, dass es einfach mittlerweile so sein sollte, dass es extrem einfach sein sollte. Du solltest am Abend im Bett liegen, ein Video anschauen und denken, ah, wenn ich jetzt aufstehen würde, ich könnte das jetzt auch machen. Ich brauche jetzt keine extrem arge, lange Rezeptliste. Ich muss jetzt irgendwie nicht 4 Stunden in der Küche stehen. Ich kann, egal welche Skills ich habe, es müsste irgendwie achievable sein. Also ich muss das jetzt irgendwie kochen können. Und das macht quasi auch diesen Erfolg dann von richtig guten Rezepten aus.
Dem entgegengesetzt sind diese Videos der Trad Wives, die ja so ein angestaubtes Frauenbild verkörpern und ganz traditionell die Hausfrau- und Mutterrolle erfüllen. Und die machen dann so Videos, wo sie, ja, meine Kinder wollten heute eine Pizza, deswegen habe ich mal mein Getreide gemahlen. Und also die stellen selbst Mehl her und machen, weiß ich nicht, den Mozzarella selbst irgendwie, wo man sich denkt, wer hat Zeit dafür?
Aber der Mozzarella ist eh fast noch das Einfachste. Weil das Ding ist, sie fangen ja mittlerweile an, alles selbst zu machen, nämlich vom Coca-Cola bis zum Kaugummi, bereiten sie alles vor. Und das ist ja, und vor allem sagen sie dann immer so, mein Mann hat Lust auf Cineminis und dann geht es ja mal 5 Stunden lang Mehl mahlen. Ja, und genau. Ich mir so, in 5 Stunden habe ich keine Lust mehr auf Cineminis, da gehe ich schon schlafen. Also ich glaube, der Mann verhungert währenddessen und die armen Kinder, also bei mir wird das nicht funktionieren.
Also so viel zum Thema, es muss schnell und einfach gehen, außer du bist Treadwife.
Na gut, und jetzt noch einen Tipp zum Schluss, Kevin. Auch beim Standard gibt es ja Rezepte, wenn gleich nicht als Videoserie. Was haben wir denn da?
Wir haben die Essbar, also unbedingt die Essbar. Auf unserer Standard-Seite suchen die Essbar. Wir haben wirklich von bis, also wir haben vegane Rezepte, wir haben Rezepte aus den USA, wir haben TikTok-virale Rezepte, die wir nachprobieren und wir haben auch die neuesten Kochbücher bei uns mit Rezepten dabei. Also man findet wirklich alles und sie sind sehr schön und sehr nachkochbar.
Und
also,
es gibt Rezepte, für die man stundenlang kochen muss?
Die sind dann nicht von mir.
Keine Cineminis.
Du bist eher der Typ, der am Abend liegt und sagt, das kann ich morgen in 5 Minuten machen.
Oder eine schnelle Pastasoße, also einfach so ein bisschen.
Aber auch, wie mache ich veganen Mozzarella?
Das gibt's auch und dann möchte ich bitte Erfahrungswerte dann bitte einsammeln.
Wir sammeln.
Ja, vielen Dank, lieber Kevin.
Danke für die Einladung. Ich komme irgendwann wieder.
Bitte, unbedingt.
Zur dritten Folge.
Du kommst einfach wieder, am besten jede Woche.
Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Frohes Schauen. Bye-bye.
Bye-bye.
Tschüss.
das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.